MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Der Maibaum ist in Bayern, finde ich, einer der schönsten Bräuche, um den Frühling zu begrüßen. Ja, auch hier bei uns in der Region werden jetzt wieder viele Bäume hergerichtet und geschmückt, damit sie am kommenden Freitag, also zum 1. Mai, mit einem großen Fest aufgestellt werden können. Doch der Aufwand rund um das Brauchtum ist nicht zu unterschätzen.
Deshalb stellen die jungen Männer vom Burschenverein Höhenkirchen im Landkreis München nur alle 5 Jahre einen Maibaum auf. Jetzt ist es wieder soweit. Seit gut einem halben Jahr sind die Burschen damit beschäftigt, erzählt der erste Vorsitzende Julian Hanl.
Der Baum ist eine Fichte. Als er noch im Wald lag, haben wir die Rinde entfernt, bei minus 10 Grad dann natürlich entastet und geschliffen, bis der Baum schön rund ist und eben keine Unebenheiten mehr vorhanden sind. Und im letzten Schritt wird er geschnürt und die blaue Farbe kommt dran, damit er diesen typischen blau-weißen Touch bekommt.
Monatelange Vorbereitungen, viel Handarbeit. Ja, und dann muss der Baum ja auch noch rund um die Uhr bewacht werden. Denn Maibaumdiebe lauern überall. Ganz ohne Regeln läuft das Ganze aber nicht ab. Auch beim Maibaumklau gibt es so etwas wie einen Ehrenkodex.
Die wichtigste Regel ist, dass man keine Sachbeschädigung begeht und keine Gewalt anwendet. Leute festhalten, dass sie nicht an den Baum kommen und sowas. Was sich etabliert hat als in Ordnung sozusagen, ist, wenn man die Fenster und Türen zunagelt, dass die Leute nicht rauskommen. Aber alles andere, auch Baum ansägen zum Beispiel, dass er besser durchpasst, ist natürlich ein absolutes No-Go. Und der Baum darf natürlich auch auf keinen Fall beschädigt werden dadurch.
Denn nach erfolgreichen Verhandlungen muss der Baum ja wieder zurückgegeben werden. Meistens gibt's als Auslöse Freibier und eine Brotzeit. Am Vortag des Maifeiertags wird er dann in Höhenkirchen aufgestellt. Die eigentliche Feier am 1. Mai beginnt schon in der Früh um 6.
Da werden wir durch den Ort gehen mit der Blaskapelle, mit anschließendem Gottesdienst und nochmal einen Festzug mit allen Vereinen hier im Ort. Und das Highlight kommt dann ab 14 Uhr, dann machen wir Figurentanzen und Plattlern und werden die Maibaumbänke versteigern, die wir aus unserem alten Maibaum gebaut haben. Und dann haben wir erfolgreich die Maibaumzeit abgeschlossen.
Da wird dann aus Arbeit und Anspannung ein Fest für die ganze Gemeinschaft. Für Julian hat das Brauchtum eine ganz besondere Bedeutung.
Tradition im Allgemeinen und insbesondere jetzt natürlich der Maibaum bedeutet für mich immer so ein bisschen erstens mal Stabilität, vor allem in der heutigen Welt extrem wichtig. Das gibt einem so ein bisschen so eine innere Ruhe. Ja. Es gibt natürlich auch andere Gründe. Manche Leuten macht es einfach Spaß, handwerklich so einen Baum zu bearbeiten zum Beispiel. Aber im Endeffekt ist es ja egal. Hauptsache man hat das gemeinsame Ziel, eben diesen Maibaum aufzustellen und das finde ich sehr schön.
Ein Stück gelebte Tradition also. Mit Gemeinschaft, Glauben und einer Prise bayerischem Humor. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Der Gottesdienst in der Kirche Maria Geburt in Höhenkirchen beginnt um 9 Uhr. Da wird dann auch die Maibaumfahne gesegnet. Ja, und im Anschluss wird auf dem Festplatz gefeiert mit Musik, Tanz und natürlich Essen und Trinken. Ja, ungefähr seit dem 3. Jahrhundert nach Christus gibt es christliche Pilgerreisen. Erstaunlicherweise hat sich an der Art und Weise des Pilgerns seit dieser Zeit nicht viel geändert. Auch heute geht es oft noch zu Fuß von Pilgerherberge zu Pilgerherberge an einen Wallfahrtsort. Wem das zu lange dauert, für den gibt es mittlerweile auch Alternativen, wie zum Beispiel das Radpilgern. Bernadette Steiner aus Mammendorf im Münchner Westen schwört darauf. Die ausgebildete Pilgerbegleiterin bietet im Sommer an, mit dem Radl in nur 2 Tagen zu 7 Jakobskirchen in und um München zu pilgern.
Ich habe schon mitgewirkt beim Fußweg, habe dann aber gemerkt, dass ich jetzt da eigentlich nicht viel beitragen kann, weil ich diese Kilometerleistung nicht mehr gehen kann. Und dann war eigentlich bei mir ganz schnell die Idee, dass diese 110 Kilometer um München rum doch ein ganz schönes Angebot wäre als Einstieg fürs Radpilgern.
Denn dafür bringt die gebürtige Schweizerin bereits jede Menge Erfahrung mit. Ihr Schlüsselerlebnis, eine große Radpilgertour.
Das erste Mal richtig Radpilgern, da hat mich tatsächlich meine Tochter gefragt. Sie würde gern von der Schweiz aus nach Santiago fahren, ob ich mit dabei wäre. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, warum nicht? Und habe dann quasi ab Mammendorf bin ich nach Santiago geradelt und ab der Schweiz ist meine Tochter auch mit dabei gewesen. Und das war das erste große Radpilgern, wo ich dann eigentlich gesagt habe, Radpilgern hat auch einen hohen Stellenwert.
Seitdem ist klar, Radpilgern, das bleibt. Auch wenn das nicht ganz so einfach wie eine normale Radtour ist.
Also man muss schon sich mehr bemühen, dass es ein Pilgern ist und nicht eine Radtour. Man muss mehr innehalten, man muss mehr bei einer Kirche stoppen, reingehen, vielleicht mal was lesen, ein Gebet aufnehmen, was auf dem Weg ist. Dass es ein Unterschied ist zu einer normalen Radtour. Das muss man bewusst mehr in sich gehen.
Und genau so soll es dann auch beim Radpilgern im Juli sein. Start und Ziel ist die Jakobskirche am Münchner Anger. Dazwischen liegen mehrere Stationen. In der Stadt, aber auch im Umland.
Wir stoppen an jeder Jakobskirche. Es wird gesungen, es wird gebetet. Ich gebe Impulse. Die Grundidee ist ja, die Geschichte aufzunehmen, wie wurde Jakobus der Pilgerpatron? Und da gehört natürlich die ganze Geschichte von Jakobus dazu. Also, dass man da aus der biblischen Geschichte bei sich sein findet. Ist aber immer absolut freiwillig. Man darf teilnehmen, man muss aber nicht.
Neben Bewegung, Gebet und biblischen Impulsen spielt auch die Gemeinschaft eine Rolle.
Vor allem das Übernachten im Vierbettzimmer in der Jugendherberge ist natürlich für einige eine Herausforderung, aber das spiegelt so ein bisschen das Pilgern wieder. Und wenn wir wirklich im Anger wieder ankommen, wir haben es geschafft, wir haben es alle zusammen geschafft, das ist so ein tolles Gemeinschaftserlebnis, das einfach in die Tiefe geht.
Radpilgern als Alternative zum traditionellen Pilgern, ob das für einen selbst funktioniert, muss man dann wohl einfach mal ausprobieren. Die Gelegenheit dazu gibt's im Juli rund um München mit Pilgerbegleiterin Bernadette Steiner. Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Und ich habe noch das genaue Datum für Sie. Das Wochenende vom 18. und 19. Juli sollten Sie sich fürs Radlpilgern mit Bernadette Steiner freihalten. Anmeldung und weitere Infos dazu gibt's online auf der Homepage des spirituellen Zentrums St. Martin hier bei uns in München. Die Römer gehören zu den einflussreichsten Völkern der Antike. Jetzt erzählt die Ausstellung Römer, Gesichter eines Weltreiches im Rosenheimer Lokschuppen die Geschichte von Legionären, Bürgern und Kaisern. Auch die Religion ist immer wieder Thema. Die eigene römische und die der anderen. Immerhin verfolgte der römische Staat 3 Jahrhunderte lang Christen, weil sie den Kaiserkult ablehnten, erklärt Ausstellungsführer Tobias von den Stämmen.
Der Kaiser war halt spätestens ab dem Augustus Sohn der Götter. Und weil die Christen sagen, wir können einen Sohn der Götter nicht verehren, weil es gibt nur einen Sohn Gottes. Und es gibt Verfolgung, es gibt sogar Folter, weil man eben sagt, es richtet sich gegen den Staat. Das ist gar kein religiöses Thema, sondern wenn du diese kultur- und identitätsstiftende Religion nicht mitmachst, dann gehörst du nicht zu uns. Und wenn du so offensichtlich eine Subkultur bist, dann wärst du in den Untergrund verdrängt oder verfolgt, weil das kann sich der Staat nicht gefallen lassen.
Denn dieser Kult um den Kaiser als Sohn der Götter begründet praktisch die römische Staatsordnung rund um die Person des Kaisers.
Und die waren der Überzeugung, du hast Glück, weil die Götter es für richtig finden, was du tust. Oder du musst rausfinden, was die Götter wollen. Und wenn du das umsetzt, dann bist du in diesem Götterpantheon derjenige, den die unterstützen. Und so sieht sie der Kaiser und ganz Rom aufgrund des Erfolgs, auch des militärischen Erfolgs, als Herrscher der Welt, weil es einen göttlichen Willen dafür gibt.
Weil die Christen das nicht akzeptierten, wurden sie gnadenlos verfolgt. Dabei ging es gar nicht um ihren Glauben an Jesus Christus. Die Römer ließen, wann immer sie eine Region besetzten, die ansässigen Religionen und Kulte bestehen und gemeindeten die lokalen Götter ein.
Man hat einfach aus dem Gott, der einem irgendwo begegnet ist, mit einem römischen Gott in Kombi quasi so einen imaginären Zwilling gemacht. Und dann konnte ein Regionalkult bestehen. Da gibt es zum Beispiel eine Burdigala-Göttin für Bordeaux. Und das ist also die Stadtgöttin und die kann einfach weiter existieren. Die spielt ja keine so große Rolle im Pantheon. Also wichtig waren die drei Großen, Jupiter, Juno und Minerva und der Kaiserkult. Und wenn du das gemacht hast, dann warst du eigentlich schon im Römerreich kulturell angekommen und gelandet.
So verbreiten sich auch Kulte im Römischen Reich, wie der ägyptische Isis-Kult oder der Mithras-Kult aus Persien. Schönes Beispiel aus der Ausstellung, der Mithrasbecher, ein Krug aus Keramik, der in der Rosenheimer Gegend gefunden wurde.
Das ist ein Becher, in den mehrere Liter Flüssigkeit eingingen, der eben als, was soll man sagen, als Kelch gespendet wurde an diese Priesterschaft von Mithras. Und da steht drauf Deo Invictus, also dem unsterblichen Gott Mithras, geweiht vom Martinus. Und der Martinus ist der Töpfer von Pfaffenhofen gewesen.
Der persische Mithras war ein Sonnengott. Immer wieder sieht man in der Ausstellung Abbildungen und Darstellungen zahlreicher solcher Kulte aus dem gesamten Römischen Reich. Auch das Christentum war so ein Kult. Und trotz der langen Verfolgung wuchs die Zahl der Anhänger bis ins 4. Jahrhundert unaufhörlich, erklärt Ausstellungsführer Tobias von den Stämmen.
Dann kommen natürlich aus der Zeit der Christenverfolgung die Märtyrer noch dazu als eine Linie des Christentums, wo man sagt, der hat so viel ausgehalten und der hat sich im heißen Öl raussieden lassen und hat trotzdem dem Glauben nicht abgeschworen. Und das ist natürlich schon was Eindruck macht.
Es gelingt den Römern immer weniger, ihr Reich zu schützen. Gleichzeitig gewinnen die Christen an Einfluss. 313 garantiert Kaiser Konstantin die volle Religionsfreiheit. Und 392 macht Kaiser Theodosius das Christentum zur verpflichtenden Staatsreligion. Im Rosenheimer Lokschuppen wird der Gegensatz deutlich. Umgestürzte Säulen und Statuen markieren den Untergang des Römischen Reiches und den Aufstieg anderer Nationen, alle auf dem Boden des christlichen Glaubens. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Die Ausstellung Römer, Gesichter eines Weltreichs im Rosenheimer Lokschuppen ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Mehr Infos dazu im Internet. Sima Ona aus dem oberschwäbischen Ottobeuren hat einen außergewöhnlichen Lebensweg gewählt. Sie ist eine gottgeweihte Jungfrau, also eine Braut Jesu. Eigentlich eine frühchristliche Tradition, war die Jungfrauenweihe lange in Vergessenheit geraten und erst 1970 durch Papst Paul VI. In seiner heutigen Form wieder eingeführt worden. Wir haben Sima Ona besucht und in ihrem Alltag mal begleitet.
Wenn frühmorgens das erste Licht durch die hohen Fenster der Basilika Ottobeuren fällt, ist Sima Ona schon längst da. In dem gewaltigen spätbarocken Raum zwischen Marmorsäulen und Stuck kniet die zierliche Frau mit den langen braunen Haaren vor dem Kreuzaltar. Ein cremefarbener Spitzenschleier verhüllt ihren Kopf. Hier in der Basilika fühlt sie sich daheim.
Jesus war für mich erste Priorität. Und jetzt darf ich diese Zweisamkeit mit ihm leben. Und zwar in so einer Intensität, die ich mir vorher gar nicht hätte vorstellen können. Ich bin da auch sehr, sehr glücklich. Also ich möchte mit niemandem in der Welt tauschen. Ich vermisse auch nichts da draußen, gar nichts.
Bis zu 4 Stunden am Tag verbringt Sima Ona im Gebet. Ein Leben für Christus. Die 48-Jährige ist eine gottgeweihte Jungfrau, eine Virgo Consecrata. Eine Lebensform, die es schon in der frühen Kirche gab. Und die anders als im Kloster mitten in der Welt gelebt wird.
Frau Götterbeuren, Frau Ona, grüß Gott.
Sima Ona arbeitet im Vorzimmer des Bürgermeisters von Ottobeuren. Ein ganz normaler Job. Am Telefon nimmt sie Anfragen entgegen, organisiert Termine, gestaltet Karten für Jubilare und schenkt Menschen ein offenes Ohr.
Mir war es wichtig, was für die Menschen auch zu tun. Und das kann ich hier in Ottobeuren. Ja, und ich bete auch gerne für alle hier im Haus.
Auch Bürgermeister German Fries erinnert sich gut an ihre Weihe.
Ich fand den Weg gut, und zwar deshalb gut, weil er einfach auf die Frau Ona passend ist. Und ich denke, der Beruf und Berufung passen hier an der Stelle ganz gut zusammen.
Und dabei war vor einigen Jahren diese Berufung noch gar nicht absehbar. Sima Ona ist in einer aramäischen Familie aufgewachsen und wurde im syrisch-orthodoxen Glauben erzogen. Reinheit und das Warten bis zur Ehe. Werte, die für sie selbstverständlich waren.
Heute bin ich dankbar, dass meine Eltern mich so erzogen haben. Und Jungfräulichkeit bedeutet ja nicht nur die Reinheit des Leibes, sondern Geist, Seele, Leib. Also alles muss schon in Einklang miteinander übereinstimmen.
Zum Studium ging sie nach München. Ihr Bruder schenkte ihr eine Bibel und etwas begann in ihr zu wachsen. Sie besuchte die Pfarrei St. Maximilian im Glockenbachviertel, lernte die Schätze der katholischen Kirche kennen und schließlich konvertierte sie.
Und dann hat der Heilige Geist nicht gewartet, Jesus hat nicht gewartet und dann wurde das Klopfen an meinem Herzen immer tiefer und ich habe gespürt, da ist etwas, das zieht mich mehr an den Herrn. Und das konnte ich dann nicht mehr ignorieren. Und zuvor war das tatsächlich nicht so. Also ich wollte schon heiraten und eine Familie gründen. Und dann weiß ich noch, wie ich immer laut gesagt habe, also wenn ich mal heirate oder einen Mann kennenlerne, dann muss er mich so lieben, wie Jesus mich liebt. Sonst nehme ich ihn nicht. Ich wusste aber nicht, dass dann Jesus dieser Mann sein wird, dieser Bräutigam.
Am 8. August 2025 hat Sima Ona die Jungfrauenweihe empfangen in der Basilika von Ottobeuren. Der Augsburger Bischof Bertram Mayer leitete die Feier. Die Kirche war voll. Freunde, Verwandte, auch ihr Chef, der Bürgermeister von Ottobeuren, waren gekommen. Während der Allerheiligen Litanei lag sie ausgestreckt auf dem Boden als Zeichen ihrer Hingabe. Danach überreichte ihr der Bischof Ring, Schleier und Stundenbuch, Symbole ihrer Vermählung mit Christus.
Es ist ein eheähnlicher Bund. Ja, ich bin eine Braut Christi. Ich habe mich ihm übereignet. Ich gehöre ihm mit Leib und Seele.
Und das bedeutet, Sima Onas Alltag ist ganz vom Gebet durchzogen. Nur 2 Minuten sind es vom Rathaus zur Ottobeurer Basilika. In ihrer Pause kommt sie her, um das Mittagsgebet zu sprechen.
Ich nehme das ganze Stundengebet, weil ich habe ein Gelübde abgelegt und der Bischof hat mir dieses Stundenbuch in die Hand gelegt und dann ist es, sehe ich mich auch in der Verantwortung, das auch vollständig zu verrichten.
Regelmäßig trifft sie hier auch ihren geistlichen Begleiter, Pater Christoph Maria.
Zum einen haben wir eine ähnliche Spiritualität, das hat uns vermutlich auch angezogen. Und zum anderen sehe ich natürlich als Mönch und Priester meine Aufgabe darin, den Weg zu Christus aufzuzeigen. Also immer tiefer hineinzukommen in eine persönliche Beziehung mit ihm, die dann das ganze Leben prägt.
Wenn Sima Ona am Abend nach Hause kommt, widmet sie ihre Zeit ganz Christus. Sie entzündet Kerzen auf ihrem Gebetstisch, auf dem Bilder und Figuren von Jesus stehen.
Jesus ist verlässlich, er ist treu, er enttäuscht nicht. Er gibt mir auch all das, was ich brauche. Er kümmert sich auch um mich. Und jetzt zeigen Sie mir einen Mann, der Jesus das Wasser reichen kann. Den gibt's nicht.
Sima Ona ist eine Frau, die eine klare Entscheidung getroffen hat. Als gottgeweihte Jungfrau führt sie ein Leben für Christus, ein Leben der Hingabe. Sichtbar, mitten in der Welt, mitten in Ottobeuren. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
In der Münchner Au feiert heute das Carillon Geburtstag. Seit dem 1. Mai 2012 klingen die Glocken über die Maria-Hilfplatz hinaus. Ja, und heute zum Geburtstag gibt's auch Führungen, so Kirchenmusiker Bastian Fuchs.
Also es erwartet einen natürlich einmal die 197 Stufen, das ist klar, das muss man berücksichtigen. Und natürlich wird man dann belohnt mit dem tollen Ausblick und dem tollen Instrument hier. Man sollte einfach vielleicht gutes Schuhwerk dabei haben, weil nicht, dass man mit Flipflops raufsteigt. Ein gutes Päckchen Ausdauer, das muss man schon auch haben. Es gibt zwar Pausen zwischendrin, aber man sollte schon raufkommen.
Das Carillon in der Au ist das drittgrößte in ganz Deutschland. Extra für das Instrument wurden 60 Glocken gegossen.
Diese 60 Glocken hängen in dieser unteren Glockenstube, direkt quasi über unseren Köpfen. Und unsere 5 großen Läuteglocken, die eigentlichen Kirchenglocken, sind auch noch mit angeschlossen. Und die höre ich quasi hier an meinem Spieltisch über einen Lautsprecher. Das ist fast kein Unterschied. Die nutze ich quasi auch ganz regulär beim Spielen, wie die anderen 60 Glocken auch.
Und spielen lässt sich auf dem Carillon eigentlich alles. Bis auf Metal, sagt Bastian Fuchs.
Alles, was irgendeine Melodie hat, von Bach bis Beatles, von Handel bis Abba, keine Ahnung, ist eigentlich hier drauf sehr, sehr gut spielbar. Man muss es sich ein bisschen einrichten natürlich, weil die Glocken natürlich durch diese Nachhallzeit nicht so variabel sind, auch wie ihr Klavier zum Beispiel. Aber wenn man sich das dann ein bisschen zurechtlegt, ist der Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Also, und das ist auch schön, wenn man so durchwechseln kann. Auf ein Stück von Bach folgt dann ein Abba-Song oder so. Macht Spaß.
Ein Lied, das spielt der Kirchenmusiker besonders gern, den Schäffler-Tanz.
War ja jetzt wieder im Frühjahr, alle 7 Jahre sind die ja unterwegs. Und das ist auch tatsächlich so ein Stück, das für München steht, auch tatsächlich irgendwie. Gibt es ja auch täglich im Rathaus zu hören, wenn dann im Glockenspiel sich die Schäffler drehen. Und das ist wirklich eine tolle Sache, die München auch verbindet und auch die Verbindung schafft von diesem Glockenspiel zur Stadt und zur ganzen Kultur hier.
Wer es nicht zur Duld schafft, wir haben auch ein Video auf Instagram unter Innehalten Redaktion. Einfach mal reinschauen und diesen wundervollen Blick über die Au genießen. Linda Burkhardt für das MKR, das Kirchenradio.
Ja, jeden Tag frisches Obst und Gemüse. Mindestens 5 Portionen am Tag sollte man essen. Am besten abwechslungsreich und je nach Saison. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir kommt gesunde Ernährung im stressigen Alltag ja oft zu kurz. Zum Glück gibt's da Nahrungsergänzungsmittel. Aber sind die wirklich gesund? In unserem Buchtipps stellen wir Ihnen heute einen Ratgeber vor, in dem es genau darum geht. Gleich nach dem Kinderbuch und Romantipp. Buchprofile. Der MKR-Lesetipp. Der Roman.
Vera Zischke. Pina fällt aus. Pina kümmert sich allein um ihren Sohn Leo. Er ist zwar erwachsen, lebt aber in seiner eigenen Welt und braucht feste Abläufe. Eines Tages bricht Pina plötzlich zusammen und kommt ins Krankenhaus. Leo ist zum ersten Mal ganz allein. Die Nachbarn wissen nicht, was sie tun sollen, denn sie haben selbst genügend Probleme. Doch nach und nach helfen sie ihm. Dabei lernen sie Leo besser kennen und auch sich selbst. Aus Fremden wird eine Gemeinschaft. Der Roman erzählt warm und berührend von Fürsorge, Zusammenhalt und davon, wie Menschen füreinander da sein können. Pina fällt aus von Vera Zischke kostet knapp 22 Euro.
Das Kinderbuch.
Anja Räumschüssel, Deep World. Ruby ist neu in der Klasse und wirkt geheimnisvoll. Sie zeichnet seltsame Tiere, zum Beispiel riesige Wölfe und gefährliche Insekten. Gustav wird neugierig. Haben diese Figuren etwas mit dem Computerspiel Deep World zu tun, das Ruby spielt? Als sie ihn einlädt mitzuspielen, beginnt ein spannendes Abenteuer. Die beiden tauchen in eine Welt ein, die immer gefährlicher wird. Und plötzlich scheint das Spiel ein Eigenleben zu haben. Sie müssen zusammenhalten, um wieder herauszukommen. Das Buch erzählt spannend von Freundschaft, Mut und der Frage, wie weit man einem Spiel trauen kann. Für junge Leserinnen und Leser ab etwa 10 Jahren. Deep World von Anja Räumschüssel kostet 14 Euro.
Das Sachbuch.
Buzzcast, der Vitamin- und Nährstoffkompass. Viele Menschen nehmen ja Nahrungsergänzungsmittel, um gesünder zu leben. Aber bringen diese Mittel wirklich was? Der renommierte Wissenschafts- und Bestsellerautor Buzzcast wertet hier viele Studien aus und hilft dabei einzuordnen, welche Supplements sinnvoll sind und welche eher nicht. Er zeigt auch, dass der Bedarf je nach Alter und Lebensphase unterschiedlich ist. Themen sind zum Beispiel Gehirn, Herz, Muskeln oder Schlaf. Das Buch hilft, den Überblick zu behalten und bewusste Entscheidungen für die eigene Gesundheit zu treffen. Der Vitamin- und Nährstoffkompass von Buzzcast kostet 26 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Gerade vor kurzem begeisterte Schauspielerin Sandra Hüller im Hollywood-Blockbuster Der Astronaut die Kinofans und Kritiker. Jetzt läuft ihr neuer Film an und der ist ganz anders. Mehr dazu jetzt von meinem Kollegen und Filmexperten Klaus Schlauk im MKR-Filmtipp.
Rose ist ein deutsch-österreichisches Drama, das im 17. Jahrhundert spielt. In einem protestantischen Dorf taucht ein Soldat auf und behauptet, der Erbe eines verwaisten Gutshofs zu sein. Hinter dem geheimnisvollen Fremden verbirgt sich jedoch eine Frau, gespielt von Sandra Hüller, die sich als Mann ausgibt. Im Streben nach gesellschaftlicher Anerkennung heiratet sie als Gutsherr die Tochter eines Großgrundbesitzers. Doch auf Dauer bleibt ihr Geheimnis nicht verborgen.
Das ist die Susanne. Unbescholten, gottesfürchtig, in allen weiblichen Arbeiten geschickt.
Ich weiß, was ich gesehen habe.
Mir scheint, du bist nicht ganz gesund in deinem Kopf.
Du hast mir das Maul verboten.
Lüge, alles Lüge.
Unmögliches kann man sich wünschen. Leben kann man es nicht.
Rose ist ein fiktives Frauenporträt, das auf historischen Berichten basiert. Der Streifen greift Fragen auf, die sich um Freiheit, Identität und Geschlecht drehen. Der konzentriert inszenierte Film ist in strengem Schwarz-Weiß gehalten und erhält durch Erzählerstimme und Dialoge einen lyrischen Ton. Dabei umgeht Rose eine vordergründige Einordnung der Hauptfigur in identitätspolitische Schubladen. Außerdem neu im Kino der Abenteuerfilm Der Wunderweltenbaum aus Großbritannien. Darin geht es um drei Geschwister, die mit ihren Eltern widerwillig von London aufs Land ziehen. Dort will der Vater passierte Tomaten herstellen und verkaufen. Im nahen Wald entdecken die Kinder einen Baum, in dem skurrile Wesen wohnen und sich aufregende, aber auch düstere Welten eröffnen. Zu Hause droht das Projekt des Vaters hingegen auf unerklärliche Weise zu scheitern. Der Wunderweltenbaum ist ein fantasievoller Familienfilm nach der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Enid Blyton. Der Streifen besticht durch eine atemberaubende Bilderwelt voller kräftiger Farben, durch skurrile Figuren und eine liebevoll detailreiche Ausstattung. Gleichzeitig weckt der Film Sympathie für das einfache Leben auf dem Land, in dem die Dauerpräsenz moderner Kommunikationsmittel durch Nähe und Zusammenhalt der Familie verdrängt wird. Klaus Schlauk für das MKR, das Kirchenradio.
Ist das herrlich. Ein langes Wochenende liegt vor uns mit Sonnenschein und frühlingshaften, ja fast schon sommerlichen Temperaturen. Ideal zum Bötchenfahren auf einem unserer schönen Seen. Falls Sie aber jetzt sagen, weiß ich nicht, oder Sie was anderes unternehmen möchten, mein Kollege Willi Wirte hat wie immer an dieser Stelle ein paar richtig gute Freizeittipps für Sie.
Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
Im Bauernhofmuseum Jexhof werden am Samstag alte Zeiten lebendig. Handwerker aus der Region wie Sattler, Schuster oder Näherin stellen traditionelle Techniken vor. Beim Mitmachen können Kinder und Erwachsene ihr Geschick ausprobieren. Um 15 Uhr gibt es einen Museumsrundgang. Der Handwerkertag im Bauernhofmuseum Jexhof in Schöngeising dauert am Samstag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 4 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Nach der halb 12 Uhr Messe in der Münchner Basilika St. Bonifaz ist am Sonntag die Münchner Mittagsmusik zu hören. Organist Tobias Kuban spielt Orgelwerke, die für die Vereinigten Staaten von Amerika geschrieben wurden. Dazu gehört zum Beispiel die Sonate für Orgel Nummer 3 von Paul Hindemith. Der deutsche Komponist wanderte während des Zweiten Weltkriegs in die USA aus. Seine Orgelwerke verbinden europäische Wurzeln mit der amerikanischen Musiktradition. Die Münchner Mittagsmusik beginnt am Sonntag um 12.15 Uhr in der Kirche St. Bonifaz an der Karlsstraße. Der Eintritt ist frei. Die Passion Jesu Christi wird am Sonntagabend in der Münchner Herz-Jesu-Kirche erlebbar. Andreas Schlögl und Heinz Grobmeier präsentieren die Tanzperformance Die letzten sieben Worte. Die Veranstaltung gehört zur Reihe Offene Tore. Sie heißt so, weil sich dabei die wohl größten Kirchentore der Welt öffnen. Die beiden 14 Meter hohen Glasflügel der Kirche. Die Tanzperformance mit Musik in der Herz-Jesu-Kirche an der Lachner Straße beginnt am Sonntag um 19 Uhr. Die Kirchentore öffnen sich bei schönem Wetter bereits um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ich wünsche Ihnen und euch ein entspannendes Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.